Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Hier ist eine Halbzeit mit. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Es brennt der Baum. Ah. In Mönchengladbach, in Wolfsburg. Darüber wollen wir sprechen. Über Adi Hütter, über Florian Kohfeldt, aber natürlich auch über eine spektakuläre Auslosung, wie es sie noch nie gegeben hat. Also wir sind bei der UEFA quasi hinter den Kulissen dabei.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hello, ladies and gentlemen.
Oh, this is your captain speaking.
Dames et messieurs.
Sind wir beim Eurovision Song Contest.
Ich wollte eigentlich...
Grand Prix d'Eurovision de la Chanson.
Es sollte eigentlich die UEFA sein, aber herzlich willkommen zu einer Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorf.
Mein Name ist Wolf Fuß.
Hallo.
Und Sie hören den Podcast Eine Halbzeit mit.
Ihres Vertrauens. Ich wollte eigentlich eine wunderschöne UEFA-Begrüßung machen, aus Gründen, Wolf. Ist mir nicht so gut gelungen, offenbar.
Doch, gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr gut.
Du hast heute, sage ich schon, in dieser Woche wahrscheinlich auch gespannt nach Niort geschaut, wo die Kugeln gefälscht wurden, wollte ich gerade sagen.
Gewärmt. Sie wurden gewärmt. Irgendeiner hat mal gesagt, hier werden Kugeln gewärmt.
Ja, es gibt verschiedene Gerüchte so, ne, wie das gehandhabt wird bei diesen Auslosungen. Aber es war wirklich spektakulär. Also der FC Bayern,
ja, muss man sagen,
stand parat. Es gab ja nur noch eine deutsche Mannschaft, die in der Champions League leider mit dabei war. Das haben wir hier ausreichend thematisiert und diskutiert und analysiert und so weiter. Und dann kriegten die Bayern Atletico. Und ich musste an deine Worte denken, wo du gesagt hast, das ist eine Mannschaft, gegen die will keiner spielen.
Ja.
Und hab gedacht, ja, da gibt es unbequemes Los für die Bayern.
Ja, unbequem, wenn Simeone seine Bluthunde schickt,
ja,
da musst du gerüstet sein. Also da brauchst du wirklich volle Kapelle, volle Beleuchtung und volle Form.
Wie hat Thomas Müller sie genannt? Die größte Rabaukentruppe Europas?
Eine Rabaukentruppe, ja. Ja,
ja,
und es ist mit einem Augenzwinkern und jeder, der über sie spricht, tut es. Und ich bin ja nun, gehöre ja nun zu denen. Ich bin kein Cholist, ja. Ich bin nicht dem Cholismo verfallen, wie das vielen rund um Atletico Madrid geht. Aber ich bin durchaus ein Bewunderer seines Systems und seiner Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, oi, guck mal, das wollen wir doch mal sehen. Also hätte ich mich gefreut, hätte ich gerne geguckt.
Ja, ich kriegte die ersten Nachrichten von Kumpels, die Bayern-Fans sind und sagt, ja, kannst du ein Hotel empfehlen? Ich habe den Flieger schon gebucht.
Ja.
Und dann klingt.
Und dann diese Szene. Ja, eigentlich finde ich das ja herzlich, wenn sowas passiert, ne?
Also, ja, irgendwie schon.
Großen, vermeintlich perfekten Organisationen solche Dinge passieren. Das ist ja, also jeder, der sich so ein bisschen damit befasst, und ich habe ja nun auch schon die ein oder andere Auslosung übertragen, das Ding ist ja komplett durchgeskriptet.
Da wollte ich jetzt also mal rein, Wolf, weil du kannst ja mal kurz ein bisschen aus dem, weil ja, unser einer seinem bescheidenen Tun und Schaffen
guckt das und sagt, Wahnsinn, wie die alle ihren Text
genau
machen, ne?
Genau.
Und erinnern sich ja an das Krippenspiel als 5-6-Jähriger und sagen sich, scheiße, da war beim Auftritt der Hirten,
da war ich schon verhagelt. Da habe ich die Hecke gespielt meistens.
Ja. Wieso können die das alle so perfekt da in New York von der UEFA?
Ja,
sind das alles gute Schauspieler? Ja, es sind gute Schauspieler, aber es ist natürlich so, die arbeiten mit Teleprompter.
Ja.
Und es ist sowohl die Fragen als auch die Antworten sind geskriptet. Das hat natürlich zum einen den Grund, dass die Brüder textsicher sind zu jeder Zeit. Das hat natürlich zum anderen den Punkt, dass so eine Auslosung natürlich schon juristisch belastbar ist, beziehungsweise wäre. Das heißt, da darf kein falsches Wort fallen. Es muss sich das Ziehungskommando, muss sich notarieller Aufsicht unterziehen.
Da ist auch immer einer dabei, ne? So ein
Notar. Genau, also da ist einer dabei und dahinter stehen, glaube ich, also wenn ich sage 25 Anwälte, reicht es wahrscheinlich nicht. Also die wirklich jede Hand haben und das Ding wird auch geprobt. Du denkst, die machen das im Jahr so 7 bis 70 Mal. Das muss doch eigentlich sitzen, ja.
Ja, sollte man meinen. Aber die machen es
trotzdem. Sollte man meinen.
Also ist das.
Ja, 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 genau. Und das, die proben das und da werden die Kugeln, es wird alles genauestens überprüft. Und nach menschlichem Ermessen, Entschuldigung, kann da nichts passieren. Und dann ist es Montagnachmittag. Das passiert halt doch was. Es ist die falsche Kugel im falschen Topf.
Ja, aber.
Und es herrscht große Konfusion und große Aufregung, weil damit hat dann wahrhaftig keiner gerechnet, weil jetzt bewegst du dich fernab des Skriptes.
Ja. Und da sind sie nicht so stark.
Fernab der Choreo. Und im Improvisieren sind sie nicht so gut. Auch das ist keine Überraschung, aber im Rahmen von Ziehungen dann doch irgendwie schon.
Wie hast du es jetzt als, ich sag mal, du bist ja dann, also ich würde dich jetzt mal als Insider titulieren, der zum einen sowas schon 100 Mal mitgemacht hat und zum anderen ja mitkriegt, vielleicht, wenn da was aus der Reihe fällt. Also mir als ja, relativ neutralen Beobachter ist schon aufgefallen, dass da irgendwas nicht richtig war, als es um Menu und Villarreal ging, weil dann taucht es plötzlich auf dem, zeigte der Computer das oder die Einblendung war halt falsch, ne?
Ja.
Und der Kommentator sagte auch irgendwie, jetzt war doch gerade so und es war eine kurze Konfusion, oder?
Ja, genau. Ja, es plötzlich kommt Hektik auf.
Ja.
Und man muss sich das so vorstellen, dass dann allen UEFA-Verantwortlichen, auch der hinter den Kulissen, also der kompletten UEFA, steht plötzlich der kalte Schweiß auf der Stirn. Die Panik ist da und alle, die nicht vor der Kamera arbeiten, sind total froh darüber, dass sie jetzt gerade nicht vor der Kamera arbeiten, sondern das Ding, die Backpfeife soll sich mal Giorgio Marchetti persönlich holen. Ja. Und du merktest halt wirklich bei ihm, dass er versucht, da Haltung zu bewahren. Mhm. Und es misslang halt völlig, weil er eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wusste, um Himmels Willen, die Anwälte haben schon durchgeladen.
Ja, genau, die hatten wahrscheinlich schon die Ordner auf den Tisch gelegt. Ne?
Er hat hochgeguckt, links und rechts neben ihm Hochhäuser. Du hast gesehen, wie so eine Jalousie aufging in mehreren Etagen, in mehreren Zimmern ging so eine Jalousie raus und du sahst den Lauf eines Snipergewehrs. Einen, zwei, drei, vier. Und hörtest einfach nur so ein leises Ratschen, ne? Und hast dann auch, wie ich fand, so einen roten Punkt gesehen. Der, so ein Sucherpunkt.
Zwischen den, den Augen.
Der durch diesen Raum geisterte. Ja. Also, ich als Beobachter finde sowas total sympathisch. Ich weiß aber, dass sie bei Real Madrid so mäßig darüber gelacht haben, weil sie eigentlich mit ihrem Los zufrieden waren und das Los war ja eigentlich noch okay.
Real hatte Benfica, richtig?
Genau.
Ja.
Aber dadurch, dass diese Gesamtziehung halt das Klo runterging, musste halt Real auch neu gezogen werden. Die haben jetzt nochmal Einspruch eingelegt, das ist halt so ein Proforma-Einspruch. Mhm. Sie werden sicher unter Protest spielen, also formal juristisch unter Protest spielen. Und sollten sie gegen Paris Saint-Germain ausscheiden, dann Gnade der UEFA Gott.
Also du meinst, da kommt noch was nach.
Ja, das Drohgebärde der Super League geht am Horizont wieder auf.
Ich wollte sagen, da war ja mal was.
Ja, also das wird sicher so sein. Ja,
aber
für die Bayern ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen.
Für die Bayern ist es gut gelaufen. Aber auch da.
Thomas Müller hat es gut gesagt. Naja, ist jetzt halt so, ist der Weg ein bisschen kürzer.
Ja.
Auch schön. Oh. Ja. Einfach die A8 Richtung Salzburg.
Beim Franz vorbei, der wohnt, der könnte sich vielleicht noch eine Brotzeit nehmen auf dem Weg.
So. Kann man theoretisch mit dem Bus fahren, wenn man will.
Ja.
Man kann es auch fliegen, klar.
Klar.
Kann's auch
mit dem Zwischenlandung noch reinstreuen.
Und kannst vielleicht sogar selbst beim Auswärtsspiel zu Hause pennen, wer weiß es.
Ja. Aber du hast ein bisschen ein paar Sachen jetzt übersprungen. Also die Snipergewehre waren gerichtet und dann spielt Real Madrid unter Protest, okay. Aber sag nochmal aus deiner Wahrnehmung, also wann hast du wirklich gedacht, okay, also es wurde ja dann zu Ende gebracht, ganz normal,
ja,
sag ich mal,
ja,
mehr oder weniger so. Und dann hatten, auch wir hatten dann ja schon unseren normalen, ja, ich sag mal, ganz normal die Berichterstattung so gemacht, als wäre die Auslosung jetzt zu Ende gegangen. Und diesen Fehler, oder Fehlerchen, was es vom Fernsehen her weg war, gar nicht erwähnt, groß. Und dann kamen plötzlich die ersten Gerüchte, dann ging es bei Social.
Ja, das meine ich ja. Das ist genau das. Also es wird halt juristisch gewogen und begutachtet. Und zwar von allen Seiten und auch von UEFA-Seiten. Und machen wir uns angreifbar dadurch, dass diese Auslosung so war, wie sie war.
Aber du von dir persönlich, wie war, also hast du dann schon gedacht?
Mir war klar, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Wahl wird wiederholt, oder aber die UEFA gibt ein Kommuniqué raus und erklärt, warum das gerade die beste Auslosung in der Geschichte der UEFA war. Diese zwei Möglichkeiten gab es.
Variante B wahrscheinlicher, oder?
Ja, also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn einer gesagt hätte, super, Sauf ist doch super, ja, haben wir mal ein Späßchen gemacht und so, und das war Teil des Plans und Teil der Dramaturgie.
Da hättest du aber gewusst, dass das nicht stimmen kann, oder?
Ja, absolut, absolut. Absolut, aber sie haben dann halt die Snipergewehre gesehen und da wurde es dann dem einen oder anderen zu heiß.
Da machst du keine Späßchen mehr wahrscheinlich, ne?
Nee, natürlich nicht, weil das ist, wenn du von einer Klagewelle überzogen wirst, also lieber fechtest du jetzt dieses eine Sträußchen mit Real Madrid aus. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie juristisch belastbar das ist. Also das kann ich dir wahrhaftig nicht sagen. Klar ist, dass einfach, es wird mal formal Protest eingelegt. Also wie sehr man das dann durchziehen kann, ich glaube, es ist letztlich unmöglich, das Ergebnis anzufechten, weil du ja alles unterschrieben hast vorher, dass du dich den Regularien der UEFA unterziehst und dann ist es halt so.
Ja, aber es wird wahrscheinlich, werden da ein paar Leute ein paar Tage mit beschäftigt sein, da bin ich bei dir. Also ja. Witzig war ja dann auch noch der Zufall, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass Bayern ja im Vorfeld schon auf seiner Homepage eine Illustration gemacht hat, wo Salzburg der Gegner war, ne?
Ja.
Also
zufällig. Da sind wir wieder bei den gewärmten Kugeln von Paul Breitner, das damals war, glaube ich, die 12er-Saison, ne?
Genau, richtig.
Oder war es die 3er? So, also dass man unterstellt hat, da haben sie doch dem Paul Breitner gezeigt, welchen Weg er gehen soll. Also.
Aber jetzt mal ganz ernst, also hältst du sowas für denkbar, dass da irgendwie bei irgendeiner Auslosung, sei es, die Geschichten gibt es ja seit 100 Jahren, wir haben dann mal nachgeschaut, es ist ja auch immer wieder mal was passiert, mal ist irgendwie ein Los im Mülleimer gefallen, mal hat einer irgendein Los vergessen, so diese menschlichen Fehler, jetzt war es ja offenbar eine technische Panne, wenn man der UEFA Glauben schenken darf, weil der Mensch, der da die Lose zieht oder die Dings da reinlegt, was Falsches aufs Ohr gekriegt hat, ne? So von der von der Maschine. Und aber hältst du das für möglich, dass da gemauschelt werden kann?
Also, dass es theoretisch geht, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Dass es mal so einen Versuch gegeben hat, ohne jetzt irgendeinen anzuprangern, halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen, aber mir fehlt da so ein bisschen die kriminelle Fantasie, wie das funktionieren kann und wie das funktionieren soll.
Es ist halt irgendwie so ein Thema, finde ich, vorstellen kann man sich ja in diesem Geschäft irgendwie alles mittlerweile.
Absolut.
Auch leider, muss man vielleicht noch einfügen, aber ich habe auch immer, habe ich schon vor 10 Jahren, gab es ja eben immer diese Gerüchte und Diskussionen eigentlich nach vielen Auslosungen, wo ich immer gedacht habe, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau aus den Gründen, die du am Anfang genannt hast.
Ich weiß, soll ich dir was sagen? Ich bin zu sehr Romantiker, um mir das überhaupt vorstellen zu wollen. Ja. Und da fehlt mir dann ehrlich gesagt auch die Kraft dazu.
Ja. Aber es ist spannend. Es ist so eine.
Und letztlich hast du es ja, das sind dann vermeintlich einfachere Lose spielen musst du es ja dann trotzdem. Also und gewinnen musst du es ja trotzdem.
Absolut.
Also du kannst Türen öffnen, aber durchgehen muss ja jeder Verein selbst. Also insofern.
Ja, und es muss ja irgendwer einen Vorteil haben, ne? Also sprich, wer soll es Türken vor welchem Vorwand? Ne? Also soll jetzt die UEFA, warum sollte die UEFA ein Interesse daran haben, dass Bayern ein leichteres Los kriegt? Dann kriegt jemand anders ein schweres Los. Also es müssen ja irgendwie, müssen ja alle involviert sein dann, wenn du so einen Schmu betreibst irgendwie.
Ja.
Also da fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube. Aber es ist spannend. Es ist so ein bisschen Crime-Story, finde ich.
Immer so
ein bisschen.
Ja, ja.
Und vielleicht bin ich gerade auch so da so angefixt, weil ich gucke gerade eine Serie hier über die Faking Hitler, die gefälschten Hitler-Tagebücher, die der Stern damals veröffentlicht hat. Und da habe ich das Hörbuch mal mir reingezogen vor 2 Jahren oder so, wo ich totaler Fan war. Und jetzt ist das verfilmt worden mit Moritz Bleibtreu. Läuft auf RTL Now oder früher, wie hieß das? Plus, wie auch immer.
Plus?
Und es ist überragend, kann ich nur empfehlen. Und da bist du ja auch die ganze Zeit so. Man kann sich's nicht vorstellen, ne? Wie, dass der Stern mal diesem Betrüger aufgesessen ist, wo es so offensichtlich war.
Ja.
Da fühle ich mich da so ein bisschen dran erinnert. Wolf, du warst wieder voll im Einsatz, englische Woche.
Ich war voll im Einsatz, englische Woche, ja.
Ja. Hast du geschlafen auch? Gab es Stunden, wo du zu Schlaf gefunden hast?
Immer wenig. Das sind ja die Großkampfwochen, wo halt einfach viel gereist und viel am Schreibtisch und viel hin und her. Und die Zeiten des Innehaltens sehr begrenzt sind.
Ich habe gestern mit einem Kumpel geguckt und habe festgestellt, als erstes habe ich gesagt, Wolf hat seine Stimme wieder. Der Whisky ist raus aus der Stimme.
Ja.
in der Bundesliga kann man schon sagen, hat sich bei zumindest 2 Clubs die Situation deutlich verschärft, nochmal seit unserem letzten Aufeinandertreffen.
Ja.
Namentlich Hütter in Gladbach und Kofeld in Wolfsburg.
Ja.
Wo ist für dich die größere Baustelle? Beides Baustellen.
Also es sind beides große Baustellen, sagen wir es mal so. Und es sind beides Baustellen, die ich wahrhaftig nicht verstehe. Weil ich Hütter auf der einen Seite für einen ausgezeichneten Trainer halte und für einen super Typen, den ich auch persönlich sehr mag. Und Florian Kohfeldt auf der Seite in Wolfsburg, genau dasselbe. Also ich weiß nicht so, ich kann mir da auf diese Krisen, kann ich mir keinen richtigen Reim drauf machen. Und beide haben herausragende Mannschaften. Also die haben eigentlich beide Kader,
Top 5,
mit denen sie unter die ersten 6, wenn es gut läuft, erste 4. Ja. Also du müsstest dich quasi unterhalten darüber, warum nur erste 6 und nicht erste 4. Also wo verlieren sie Punkte für die Champions League? Und wahrhaftig unterhältst du dich jetzt nahezu über Abstiegskampf. Ja. Oder zumindest mal tabellarische Bedeutungslosigkeit, wo sie eigentlich beide nicht hinwollen, aber beide auch nicht hingehören.
Und beide jetzt mit einer brutal schweren Aufgabe vor der Brust. Wolfsburg in München, Gladbach in Hoffenheim. Bist du natürlich, läufst du Gefahr, wirklich jetzt dann in die Winterpause zu gehen und stehst im Abstiegskampf, muss man so klar formulieren.
Und da geht's dann natürlich drum, gibt's da weitere Handlungszwänge bei der sportlichen Führung? Ich will da nichts herbeireden, aber da jetzt hast du halt ein kleines Break, wo du im Zweifel sagen könntest, okay, also wir versuchen jetzt nochmal was anderes. Einen, der die Truppe nochmal anders anfasst oder besser anfasst oder wo es erfolgsversprechender ist. Oder du setzt dann wirklich alle deine Gold-Dukaten auf den jeweiligen Übungsleiter. Jetzt hat Wolfsburg schon einmal getauscht. Schmadtke hat sehr klar gesagt, dass das ein Fehler war mit Van Bommel. Und nochmal, also diese Saison ist ja abnormal, ne? Die kommen ins, also Van Bommel trainiert zum ersten Mal einen Bundesliga-Club. Jetzt hast du, der hat so und so viel, 100 Bundesligaspiele, ist ein hochverdienter, hochdekorierter Mann. Wie haben sie hier gesagt, der Aggressiv-Leader des FC Bayern München. Also, dass der sich in der Bundesliga nicht zurechtfindet als Trainer, ist völlig ausgeschlossen, weil es ist eigentlich ein geborener Trainer.
Und hat jeder gesagt, ne, auch so. Ehemalige Trainer, Bayern-Legenden.
Absolut.
Gratuliert. Gesagt,
Van Bommel, das war eine Frage der Zeit und super Wolfsburg und super Schmadtke und super alles. So. Und dann wechselt er falsch. Also zu oft. Damit geht's los. Und dann gucken sich alle an und sagen, wer ist denn jetzt schuld? So. Irgendeiner, alle tragen so ein bisschen Schuld, aber keiner so richtig. Dann kommen die ins Jahr. Und legen den, ich meine, besten Saisonstart seit Erfindung des Automobils hin.
Des ne? VW-Automobils.
Ja, das, der, des Käfers. Seit Erfindung des Käfers hin. So. Gut.
Es gab Meisterinterviews, ne?
Es wurde danach, Meister, ja, genau. Balkon und dann super, die, also toll, und das ist ja fantastisch, und der Van Bommel, wir haben es immer gesagt, und wie er das wegsteckt mit dem Wechselfehler, also das muss ihm erstmal einer nachmachen.
Und kann und dann, kann er es wirklich schaffen, seinen Bayern
vor's gefährlich zu werden? Absolut, das ist, und dann kommt es wieder zu einer Konstellation, guck mal, die spielen kurz vor Weihnachten, spielen die in der Allianz Arena. Das wird ja mega. Wahrscheinlich wechselt er da den Torhüter nach. So. Und Wout Weghorst schießt einen Dreierpack 1 mit der Hacke, wo er 5 Mann aussteigen lässt. So. Zeitsprung. Er gewinnt einfach nicht mehr. Erste gewinnt er nicht, zweite gewinnt er nicht. Er ist, wie sagt man im Wort, am Verlieren dran.
Am Verlieren
dran. Durchgehend. Ja, durchgehend. Und irgendwann stellt die sportliche Führung fest, wir haben ja gleich gesagt, dass das mit Van Bommel, das war ein Fehler. Das haben wir eigentlich schon im Trainingslager gemerkt. Wir haben es euch ja gesagt, hinter vorgehaltener Hand, aber die Ergebnisse wussten nichts davon. Jetzt haben wir es also schwarz auf weiß, wir wechseln. Okay. Dann kommt Florian Kohfeldt.
Der
kommt dahin, kennt Abstiegskampf aus Bremen. Bislang.
Kennt die Champions League nicht
aus Bremen. Karriere. Er erkennt nicht die Champions League, er kennt nicht das Anspruchsdenken eines gut geführten Bundesliga-Vereins. Finanziell auf Rosen gebettet, abgesichert, das kennt er nicht. Luxusprobleme kennt er nicht, er kennt die Probleme des kleinen Mannes. Er kennt nicht die Probleme des sehr reichen Mannes. Er kommt, spielt auf einmal Champions League, nimmt diesen Club und nimmt diese Mannschaft im Handstreich, scheinbar. Gewinnt und gewinnt in der Champions League, gewinnt noch eins. Sie können sich sehr wahrscheinlich fürs Achtelfinale qualifizieren. Größter Erfolg seit Erfindung des Passats.
Nee, da war des Felix Magath noch mit dem Knickbus
unterwegs. Ja, ich sage ja, des E-Passats. Ja, ja. Größter Erfolg seit Felix Magath mit seinem Knickbus. E-Mobilität war noch nicht erfunden zu dem Zeitpunkt. Ein Geistesblitz in den Gehirnen der Ingenieure. So. Also, und auf einmal ist es auch bei ihm nach 3 Wochen oder 4 wie abgerissen. Er gewinnt nichts mehr. Du hast trotzdem immer noch diese Endspielsituation gegen Lille.
Ja.
Ne? Gegen Lille und denkst, naja, also ich meine, die gewinnen das einfach, das ist der französische Meister, es ist schon auch der französische Meister, aber es ist halt auch nur
der Lille. Französische Meister.
Nee, Meister stimmt da nicht, Vizemeister, egal. Also es ist ein hochdekorierter französischer Club, aber das sollte doch für Wolfsburg möglich sein. Da wird der Rasen brennen, sie werden aus allen Rohren feuern.
Die Wölfe werden heulen.
Und verlieren in einer Sang- und Klanglosigkeit, wie ich es selten erlebt habe. Das ist, ich kann es sagen, weil ich habe es gesehen. Ja.
Ja.
Und alle waren fassungslos. Alle Verantwortlichen waren fassungslos, wie es sein kann, dass du in so einer Endspielkonstellation so ablieferst, wie die abliefern.
Ja, so, weil eben auch, weil es so lustlos war, so fast, ne?
Absolut, ja. Absolut. Das hatte so eine Beiläufigkeit, das hatte sowas Egales.
Ja, ne? Genau.
So, dann wendet aber Achter, komm, wende zum Guten, lass die Kirche im Dorf, es lässt dir alle Möglichkeiten, du bist Achter, du hast ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart, spielst dann gegen Köln, 6 Punkte gefordert, also 2 Heimspiele. Gegen etwas, also sportlich, mit allem Respekt, etwas kleinere Clubs oder deutlich kleinere Clubs, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten anbetrifft. 6 Punkte, dann Bayern, vielleicht ist eine Überraschung möglich, so. Dann verlieren die zu Hause gegen Stuttgart, verdient. Stuttgart super gespielt. Dann verlieren sie gegen den 1. FC Köln.
Nach zweimaliger Führung.
Also es liegt auf dem Silbertablett. Trotzdem, Modest hat da eine unbezahlte Rechnung mit Schmatke noch rumliegen, die ich nicht so ganz verstehe.
Aber die war böse. Aber
vielleicht kriege ich es noch raus.
Die war böse.
Bis morgen.
Willst du da was hören? Willst du da was Also.
Weißt du was?
Was heißt, hab jetzt nicht mit Modest am Tisch gesessen, aber ja, es geht halt noch nach wie vor um diesen China-Wechsel, ne? Wo Schmadtke ja danach, glaube ich, ziemlich, was man so hört in der Branche, ist ja mal ziemlich über Herrn Modest und seine Geldgier erzählt hat und auch nicht mit hinterm Berg gehalten hat. Und ich glaube, das hat der...
Ja, aber er wollte weg. Also ich sehe den Fehler erstmal nicht bei Schmadtke. Also ich mag Toni Modest total gerne, aber ich sehe den Fehler nicht bei Schmadtke.
Nein, also hast du es richtig verstanden? Also ich glaube, es ging darum, so wie ich es verstanden habe, ist, dass Modest sauer war, jetzt mal ganz vereinfacht zusammengefasst, dass Schmadtke danach...
Wie transparent er
damit umgegangen. Ja, schmutzige Wäsche gewaschen hat.
So, ja, schmutzige Wäsche weiß ich nicht, aber sehr, sehr transparent.
Ja. So. Und,
okay, ja,
und jetzt also macht dann er lässt zwei du dir, Tore, macht sein genau, Fernglas,
stellt sich hin
und nagelt Schmadtke an die Wand. Ja.
So, und jetzt stehen sie vor einem Spiel in München, das ich morgen mache für Sat.1, wo du einer breiten deutschen Öffentlichkeit oder Gefahr läufst, vor einer breiten deutschen Öffentlichkeit lächerlich gemacht zu werden.
Also du meinst, dass es eine richtige Watschen gibt nochmal?
Ja, also das steht ja im Raum. Also die Gefahr besteht ja durchaus.
Es gab da mal 5 Lewandowski-Tore in 9 Minuten vor nicht allzu
fern. Absolut. Ja. Und da hat er nicht von Anfang an gespielt.
Ja, stimmt. Ja.
Da ist er zur zweiten Hälfte eingewechselt worden. Also, ja, das ist ganz schwer. Das war jetzt nur mal so eine kurze Skizze der Hinrunde des VfL Wolfsburg.
Wenn wir das gleiche für Gladbach machen, sind wir durch. Nee, aber jetzt
lass. Sag mir die, also erklär mir die Logik. Ich
redest du jetzt von Wolfsburg noch? Oder?
Ja. Ich, es geht so, und bei Gladbach können wir es jetzt irgendwie im Schnelldurchlauf machen. Das ist die Mannschaft, die Bayern 5-0 verhauen hat. Hochverdient verhauen hat.
Ich weiß, ich war da.
Ja.
Betrunken.
Ja, ich auch. Du warst betrunken, ich war sehr nüchtern. Ja.
Ja, absolut. Also ich würde jetzt, glaube ich, eher was zu Gladbach sagen wollen, weil du hast jetzt über Wolfsburg schon relativ viel gesagt.
Ja, sag mal was über Gladbach. Sag mir was über Gladbach.
Skizziert. Ich glaube, bei Gladbach habe ich das Gefühl, dass da gerade mehr passiert als ein Trainerproblem. Also ich habe das Gefühl, dass der Club an einem sehr, sehr schwierigen Punkt ist, gerade was die Identität angeht, dass man irgendwie so den Fans nicht mehr verkaufen kann. Man weiß ja, wo wir herkommen, und 8. Platz ist ein Erfolg und so. Das war in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen Thema zwischen Eberl und den Fans, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Dann waren sie mit Rose, mit ihrem Wunschtrainer, echt auf einem guten Weg. Der hat die Mannschaft gepackt. Der wollte mit der Mannschaft langfristig was aufbauen und hat sich dann verpisst aus vielerlei Augen, sage ich jetzt mal leicht überspitzt formuliert. Hat dann auch noch in den letzten Spielen ziemlich abgestürzt. War nicht international dabei, Hütter kommt, Eberl schwärmt vom Wunschtrainer, haben richtig viel Kohle bezahlt für den Neuanfang. Und dann hast du ja im Prinzip einen Trainer gehabt, der vieles anders gemacht hat als Rose. Und die Frage ist immer, ich finde, unser Kolumnist Ronald Reng hat das ganz gut verglichen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, die Trainerprobleme an den verschiedenen Stellen in der Bundesliga, gesagt, es ist immer schwierig, wenn du als Trainer irgendwo hinkommst, wo es vorher eigentlich ganz gut funktioniert hat. Weißt du? Also im Prinzip ist der Trainer nicht geflogen, weil Misserfolg da war. So war es ja in Gladbach nicht, sondern da gab es ja andere Gründe. Und Hütter versucht trotzdem was anderes zu machen. Dabei hatte sich die Mannschaft gerade auf den Rose-Fußball eingelassen. So. Das halte ich für ein Problem. Und dann eben, um auf diese Identität.
Naja, also das ist eine sehr philosophische Herangehensweise.
Ja, ist ja, Ronald Reng ist ja auch ein Philosoph, würde ich jetzt
ist mal sagen. Ist ein Philosoph, ja.
Ich fand es trotzdem interessant, weil ich wäre jetzt nicht
auf die Idee. Ja, absolut.
Ne? Ich wäre jetzt selber nicht auf die Idee gekommen, und es stimmt, es ist eine philosophische Herangehensweise. Aber eben in Gladbach, und darauf wollte ich zurückkommen, ist vieles im Argen. Du hast eine Mannschaft, die überragend besetzt ist. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass es vielleicht die beste Mannschaft ist, der beste Kader zumindest, den Gladbach je gehabt hat. Und dennoch hast du auch innerhalb dieses Kaders viele Baustellen. Aufgrund von Vertragskonstellationen, aufgrund von Spielern, die plötzlich nicht mehr spielen, die vorher gesetzt waren, Nationalspieler geworden sind, namentlich jetzt zum Beispiel Neuhaus, Kramer und so weiter. Und dann hast du Spieler, die eigentlich schon weg waren und dann jetzt doch wieder da sind, auch aufgrund von Corona, namentlich Zakaria, namentlich Thüram. Und das ist eine gefährliche Gemengelage. Und wenn es dann nicht läuft...
Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Da gebe ich dir recht.
Und wenn es dann nicht...
Also ich lasse das große Thema lasse ich jetzt mal völlig außen vor, weil das ist abgeschlossen.
Ja, haben wir auch abgeschlossen.
Absolut, weil das ist ein branchenüblicher Vorgang. Und dass die Vertragskonstellation war, wie sie war, das ist alles sauber gelaufen, das sagen alle. Emotional steht das nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also, dass die Traditionalisten Verrat sehen, ist so, ja. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber dann kommt mit Adi Hütter ein sehr erfahrener und wirklich sehr nachgewiesenermaßen sehr guter Trainer.
Auch krisenerprobt, ne?
Also er hat ja absolut. Hat er schon, und er kriegt einen guten Kader. Einen sehr guten Kader kriegt er dahingestellt. Und er hat ja gar nicht so viel anders gemacht. Also er hat halt dann schon irgendwie schon Neuhaus war.
Fußball, finde ich.
Ja, Babys, ja, jetzt aber auch nicht völlig. Also er hat es ja nicht revolutioniert, so ehrlich muss man ja sein.
Nein.
Und Neuhaus hat halt, weiß ich nicht, die erste Leistungsstelle einer noch jungen Karriere. Auf der Sechs sind sie ohnehin gut besetzt.
Ja, braucht man
die
nicht drüber reden.
Die haben auch für Kone gut viel Geld ausgegeben. Also das ist für mich nicht stichhaltig. Wo ich bei dir bin, ist, dass wirklich die Vertragskonstellation höchst problematisch ist. Bei vielen. Weil glaube ich, und das ist was dieser Club sehr schwer verträgt im Moment.
Ja, weil das natürlich auch, es sind ja sogenannte An- und Abführungen, Nebenkriegsschauplätze, ne? Die du dann noch hast in einer Phase, wo du es eigentlich gar nicht gebrauchen kannst. Und ich fand eigentlich, dass Max Eberl das wie so oft sehr, sehr transparent damit umgegangen ist, sehr, auch offensiv gesagt hat, Beispiel jetzt, Matthias Ginter, ne? Wir können ihm leider aktuell nicht das Angebot machen, was ihm eigentlich zustünde, was wir ihm machen müssten. So, dann war der Ginter ein bisschen beleidigt, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich meine, der ist Nationalspieler, der ist dort Führungsspieler geworden, der will natürlich bei einer Verlängerung auch dementsprechend das monetarisiert
das wissen.
Und der ist jetzt wirklich keiner, der irgendwie durchgeknallt ist oder da irgendwelche Fantasiesummen aufruft, sondern er wollte einfach das wertgeschätzt wissen. Es gab Angebote, es gab Interesse, unter anderem von Barcelona, von großen Clubs, wirklich. Und trotzdem würde der eigentlich gerne bleiben. Er ist ja noch nicht weg. Aber es beschäftigt die Mannschaft. Dann sehen die wieder, okay, Eberl sagt jetzt auch öffentlich, ne, wir können ihm da aktuell kein Angebot machen. Dann hörst du aber wieder von anderen Spielern, die dann plötzlich ein Angebot kriegen in der Phase. Dann Spieler, die sie eigentlich verkaufen wollen. So, du hörst dann, hinter vorgehaltener Hand hast du gehört, okay, die müssen erst 2-3 loswerden, damit die mit Ginter verlängern können. Ne? Ja. Wollen den Thüram vielleicht loswerden. Das landet wiederum bei Thüram oder seinem Management.
Ja.
Der geht hausieren, der Berater rennt los. Und das ist eine ganz, ganz schwierige...
Und das sind dann die 1-2%, die jedem fehlen.
Genau.
Und die dann in der Gesamtheit zu vielleicht einer zweistelligen Prozentzahl werden. Und so erwischt Gladbach nicht die Welle, die es braucht, um dann tatsächlich die Qualität des Kaders voll auszufüllen.
Ja, und dann kommt genau...
Das scheint mir logisch.
Genau, weil es zu viele sind, ne? Du hast sowas, kannst du vielleicht mal mit einem Spieler haben. Wenn du das aber mit 5, 6 hast, dann... Und die sind alle, das sind ja dann keine, es ist ja nicht Spieler 17 bis 23, sondern da reden wir über...
Und dann hast du Führungsspieler, die zwischenzeitlich mal auf die Bank müssen.
Genau.
Mit Kramer, aktuell Stindl.
Ja.
Mit Neuhaus.
Die schreien auch
die
nicht
halt auch so ein bisschen... Ja, ja, klar.
Genau. Ne, der Neues kommt zur Nationalmannschaft, wird da von Flick über einen grünen Klee gelobt, wie toll der trainiert und was der für eine geile Entwicklung gemacht hat und kommt nach Gladbach und sitzt zu Hause gegen Freiburg auf der Bank.
Ja.
So, und denkt sich, was ist denn hier los?
Ja.
Ich kann Hütter nachvollziehen. Und ich glaube nicht, dass er den auf die Bank setzt, weil ihm die Nase nicht passt. Also da hört man
ja. Ja, genau. Also der wird ja immer im Sinne der Mannschaft, genau. Im Sinne des Erfolgshandels. Genau. Also nach bestem Wissen und Gewissen.
Aber
also,
ich versetze mich in die Rübe von Neuhaus und kann da durchaus verstehen, dass es da einen Frust gibt. Genauso wie du sagst, wie bei Kramer und bei Stindl. Und das sind halt auch Leute, die das nicht gewohnt waren, auf der Bank zu sitzen, auch über einen längeren Zeitraum mal, ne? Oder nur noch Ergänzungsspieler zu sein. Und dann hast du die es auf dem Platz rocken sollen, die kriegen es dann nicht hin. Und es ist ganz, ganz gefährlich. Dann hast du dieses überragende Spiel gegen Bayern. Ein Jahrhundertspiel haben wir, glaube ich, waren wir uns alle einig, dass das einmal in 20 Jahren vielleicht passiert. Und dann denkst du plötzlich, können wir da über Wasser laufen, ne?
Ja.
Und jetzt stehst du da mit, was haben sie, 18 Punkte. Das ist natürlich dramatisch.
Das ist dramatisch.
Und in Hoffenheim
gewinnst du im Moment nicht hoch.
Nee, genau.
Und auch nicht im Vorbeigehen. Genau. Naja, es ist so. Es ist so. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Deshalb glaube ich auch eher, dass Eberl nicht reagiert auf der Trainerposition.
Ja, würde ich unterschreiben.
Also außer es gibt eine richtige Reise.
Ja, genau. Wenn du jetzt nochmal richtig einkriegst. Du hast ja gestern, du warst in der Konferenz, ne?
Ja, ich hab's aber gesehen. Ich habe relativ viel gesehen sogar. Weil es war das Frühspiel.
Richtig, genau. Ich hab's auch gesehen. Und
du siehst halt Frankfurt, ne? Und jetzt kommen wir nochmal auf das Wolfsburg-Thema zurück. Ich habe das Spiel gegen Stuttgart gemacht. Also du siehst Gladbach und siehst Frankfurt und siehst Wolfsburg und siehst Stuttgart. Und du siehst halt wirklich, dass die qualitativ die unterlegene Mannschaft mit der individuellen Qualität mindestens Augenhöhe hat, wahrscheinlich sogar drüber liegt. Aber du siehst, das, was die Homogenität und was den Spirit betrifft, ist es einfach ein Unterschied. Mhm. Und über das Ding verlieren die das Spiel.
Gladbach jetzt.
Sowohl als auch Gladbach und Wolfsburg. Ja. Also das ist das, was in Stuttgart hast du. Stuttgart gegen Bayern klammern wir aus. Das ist keine Schande.
Gegen Bayern ausklammern. Ja.
Nein, das ist keine Schande für den VfB, dass es nicht reicht. Also ganz im Gegenteil, ich fand, die haben das über 60 Minuten, haben sie es sehr gut gemacht. Aber bleib mal bei dem Wolfsburg-Spiel. Du hast gesehen, dass da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die einen klaren Plan verfolgt, die ganz klar die Leitlinien hat, die ganz klare Struktur in ihrem Spiel hat und guckt, was es dafür gibt. Und da ist es für Mannschaften, denen die Leitlinien fehlen, wie Wolfsburg im Moment, das war ganz offensichtlich in dem Spiel, ist es schwer. Also die können über individuelle Klasse was kompensieren, also dass der Weghorst aus 30 Metern in den Knick schießt, das kann dir immer passieren. Aber das passierte in dem Spiel nicht. Und so war dieser Stuttgarter Sieg verdient und auch vollkommen logisch. Und jetzt nimmst du das Spiel Gladbach und Frankfurt gestern. Die Gladbacher haben, die Gladbacher führen, die Gladbacher sind...
Besser kannst du ja gar nicht laufen, ne? Gehst nach 6 Minuten in Führung, Neuhaus macht auch
also noch das Tor. Du hast es da liegen und sagst, so, und jetzt, liebe Freunde, seid ihr live dabei, wie bei Borussia Mönchengladbach die Hose aufgeht. Und es geht halt nichts auf, weil es immer noch klemmt. Und dann fliegt bei den anderen noch einer vom Platz und du merkst, die rücken dadurch enger zusammen. Es gibt kein Bruch im Spiel, sondern sie rücken noch enger zusammen. Also es ist klarer, offensichtlicher, kriegst du es nicht.
Ja.
Und die anderen werden total krampfig ob der Situation.
Ja, würde ich komplett unterschreiben. Also dieses Ding, Frankfurt hat ein paar Tage vorher, lagen die 2-0 gegen Leverkusen zurück und haben die 5-2 aus dem Stadion geschossen. Ne? Ja. Das natürlich hast du das noch in der Rübe, wenn du nach 6 Minuten den Gladbach einkassierst. Sagst, na und? Wo ist das Problem? Ja. So, machst dann ehrlicherweise aus dem Nichts das 1-1 zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, nämlich mit einem Pausenpfiff. So, und dann gehst du 2-1 in Führung, dann kriegt Gladbach diesen Elfmeter und da denkst du ja wieder, da müsste das Momentum eigentlich dann wieder zugunsten von Gladbach kippen, ne? Als das 2-2 fällt und es dauert keine 60 Sekunden, da klingelt es schon wieder auf der anderen Seite. Und das sagt alles aus über den psychologischen Zustand dieser beiden Teams.
Genau. Ja. Über den Zustand innerhalb der Mannschaft.
Ja, genau. Und das muss man Glasner wiederum, finde ich, auch hoch anrechnen. Der hat da die Einheit wieder zusammenge...
Absolut, Ne? Absolut. Ich habe größten Respekt vor Glasner. Ich habe ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt im Verlauf
der Hinrunde. Der wirkt immer so unscheinbar, finde ich.
Absolut. Das ist so ein bisschen, also wenn du den nur siehst, ne, denkst du, oh, das ist wie so ein Studienrat. Das ist so ein Deutschlehrer.
Ja,
das
genau.
Macht Deutschgeschichte, Leistungskurs, Hefte raus.
Kann er ganz gut, kommt gut bei den Mädels an, so.
Ne? Das
kann
wirklich, weiß ich nicht, aber es ist,
ja,
es
kann,
ist
so, kann, es ist so ein, gut vorlesen.
Ist so ein netter Typ, aber kann der vor einer Fußballmannschaft, bestehen? Aber ja. Und es ist, wie schwierig es ist, Wolfsburg in diese Richtung zu bringen, sieht man jetzt, wo du einfach auch zwei hast, die sich daran versuchen und im Falle von Van Bommel abgearbeitet haben und uns nicht geschafft haben. Bei Kofeld ist es noch offen. Aber der hat natürlich Wolfsburg, liegt ja nicht so unter dem Mikroskop, jetzt bundesweit, der hat aus Wolfsburg wirklich das Optimum rausgeholt in der vergangenen Saison.
Definitiv.
Also der hatte die am absoluten Rand. Und Frankfurt jetzt, das ist Orait Labor. Und dann erwischen die irgendwann die Welle und dann können die auch mit Rückständen umgehen.
Genau.
Und das ist im Prinzip der springende Punkt.
Ja, und auch gegen eine Mannschaft, also das war, ist jetzt ja keine Laufkundschaft, keine Yachtstaffel, ne? Also Leverkusen zu drehen, Gladbach zu drehen,
ja,
muss auch erstmal hinkriegen, würde ich damit sagen.
Ja.
Also ja. Das schon, und gegen Leverkusen lagen sie ja 2-0 hinten und haben die am Ende 5-2 abgeschossen.
Ja.
Die von dir zitierte Welle, die sehe ich da also absolut gerade bei Frankfurt. Ne? Also
ja.
Definitiv. Ja. Ich finde, Mainz muss man da noch mit reinnehmen, finde ich nach wie vor überragend. Kommt auch immer fast ein bisschen zu kurz weg bei uns auch. Die spielen jetzt gegen Eintracht, das wird ein Riesenspiel am Wochenende.
Ja. Ja.
Also was Bo Svensson, der hat jetzt 57 Punkte geholt in diesem Kalenderjahr, ne? Das ist unfassbar. Also ja. Hut ab, da auch wieder vor Heidel, vor Svensson. Lass uns am Ende nochmal eine Prognose abgeben. Also ich glaube tatsächlich,
ja,
dass beide Trainer...
Bayern Meister wird oder?
Ich sag Bayern mit Herbstmeister. Ach, sind sie schon, ja. Verdammt. Ich glaube tatsächlich, dass beide Trainer nicht fliegen, glaube ich. Wenn ich das noch kurz begründen soll, Eberl ist kein Geheimnis, dass er jemand ist, der eher länger wartet. Wenn sie eine Schraube kriegen, eine richtige Schraube in Hoffenheim, glaube ich, kann er nicht mehr anders. Aber ich glaube, dass sie dieses Spiel ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber wenn du dich ein bisschen mit Gladbach auskennst und dich auch umhörst, dass dieses Spiel im Januar in Hannover einfach extrem wichtig ist für den Club.
Ja, ja,
ne?
Ja,
wenn die da
ja,
weiterkommen, ja, dann stehst du im Viertelfinale, hast noch zwei Spiele bis Berlin, wo sie seit Jahrzehnten mal wieder hinwollen. Und ich glaube schon, dass Eberl das Hütter nach wie vor zutraut und dass er dann eben keiner ist, der den, wie sagst du immer so schön, den Abzug, die Hand schnell am Abzug hat. Schmadtke ist da natürlich ein bisschen radikaler unterwegs in der Vergangenheit. Also der ist dann auch jemand, der, wenn er glaubt, es passt nicht mehr, dann fackelt er nicht lange.
Aber soweit ich das beurteilen kann, gibt es diese Situation nicht.
Das wollte ich gerade
also
sagen.
Noch nicht. Also
deshalb glaube ich auch nicht, dass er handelt.
Mit allen Beteiligten zu tun jetzt. Das halte ich für. Also das Einzige, was da passieren kann, ist, dass konzernseitig irgendwas kommt.
Ja, weil natürlich, korrigier mich, Schmadtke ja auch sieht, dass Kofeld im Prinzip gar nicht die Zeit hatte, die Dinge voranzutreiben.
Absolut. Also denen tut die Pause gut.
Genau.
Das ist klar. Nur wenn du jetzt von einer, wie gesagt, wir zeigen ja das Spiel in Sat.1, vor einer breiten Bundesliga-Öffentlichkeit lächerlich gemacht wirst, dann glaube ich, könnte es schwer werden. Weil dann auch der Konzerndruck einfach zu groß ist und dann hast du halt jetzt nochmal ein Mini-Break. Auch da ist es eine Frage der Alternativen, aber das ist eigentlich, ist Schmadtke nicht der Typ, der dann sagt, so, jetzt haben wir 8 Spiele den, dann haben wir 9 Spiele den und jetzt,
nein,
und jetzt, also, es ist unwahrscheinlich, außer wirklich der Konzern sagt, so, Herr Schmadtke, also jetzt müssen wir jetzt, und da geht es ja auch bei ihm um eine Vertragsverlängerung.
Absolut. Und beim letzten Spiel gab es Schmadtke Rausrufe, was mich echt überrascht hat. weil ich finde, dass Wolfsburg ganz, ganz viel Jörg Schmadtke zu verdanken hat, was da in den letzten Jahren aufgebaut wurde.
Hundertprozentig. Und ich bleibe ja nochmal dabei. Also der hat denen da einen mega Kader hingestellt. Das siehst du jetzt nicht in den Ergebnissen. Ja. Aber das ist so bei weitem nicht. Vielleicht ist das auch Teil des Problems, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist ein qualitativ hochwertiger Kader mit einer Top-Mischung, mit einer Top-Altersstruktur, mit individueller Klasse. Ja. Also du wartest im Prinzip drauf, dass einer schnippst und dann können die übers Wasser gehen. Und du sagst, ja klar, ist ja logisch, was haben die für eine Mannschaft da stehen.
Ja, und ich denke dann immer so, wenn du dann Schmadtke bist oder auch Eberl und du weißt einerseits, was du für einen Kader hast, was die Mannschaft zu leisten imstande ist, haben sie bewiesen. Bei Gladbach erwähne ich jetzt nochmal das Bayern-Spiel. Und dann guckst du auf die Tabelle und guckst gar nicht mal auf deine Punktzahl, sondern guckst, wer so dritter, vierter, fünfter Stelle steht und wie nah du da eigentlich doch noch dran bist oder sein könntest. Und dann denkst du wieder, okay, hätten wir jetzt nur die Spiele gegen Dings und Bums gewonnen, ne? 6 Punkte mehr, oh, wären wir Fünfter, 3 Punkte hinterm Dritten. So, das ist doch das, was dich auch wurmt, wo du sagst, ey, jetzt haben wir wieder die Chance gehabt gegen Frankfurt, du führst, jetzt waren wir wieder und verlieren das Ding wieder. So ein Ding wegen Freiburg passiert ja auch nur alle 10 Jahre. Da kam halt auch vieles zusammen. Natürlich darfst du nicht 6-0 zur Halbzeit zu Hause gegen Freiburg zurückliegen, aber da, ne, das ist irgendwie auch, muss man fast schon wieder ausklammern auch in der Bewertung. Aber es ist ja ein Trend, der erkennbar ist, sowohl in Gladbach als auch in Wolfsburg. Und der ist alarmierend und die haben beide, das haben wir jetzt auch schon betont, laufen Gefahr, am Wochenende nochmal in den richtigen Hammer zu laufen. Und dann wird es halt Richtung Weihnachten echt nochmal spannend.
Ja, ist so.
Alles klar.
Ist so. Das ist und jetzt, weil wir ja in, weiß ich nicht, vor 2 Folgen über Lewandowski und Ballon d'Or und Attraktivität der Liga. Das ist die Attraktivität der Fußball-Bundesliga. Alles, was von Platz 2 bis Platz 17, 18 sich abspielt, das macht's eben aus im Moment. Vorne ist alles klar. Soweit, so bewährt. Die einen sagen langweilig, die anderen sagen schön. Whatever, also je nachdem, wie man zu den Bayern steht. So, und ab Platz 2 hat dann jeder schon mit individuellen Problemen und Problemchen zu kämpfen. Also Marco Rose, das vielleicht zum Abschluss, muss ich rechtfertigen, dass der Fußball nicht schön genug ist. Der steht da auf Platz 2 mit 34 Punkten, hat seinen Teil beigetragen zu einem grandiosen Topspiel vor 2 Wochen. Nicht nur Glück gehabt mit den Schiedsrichterentscheidungen in dieser Hinrunde und die mit dazu beigetragen haben, dass es nicht ins Champions League Achtelfinale ging, dass es eben nichts gab im Spiel gegen die Bayern. So, und jetzt
schön, dass du das auch noch erwähnt hast.
Aber das ist in der, also man hat ihn jetzt fast in so einer Rechtfertigungsrolle.
Ich finde zu Recht, aber gut, würden wir wieder eine eigene Sendung mitfüllen. Auch das Spiel gegen, du warst ja da, gegen Fürth war alles andere als ein Durchmarsch, würde ich mal behaupten.
Ja, natürlich war es kein Durchmarsch. Aber es wäre auch komisch zu glauben oder es ist dann naiv zu glauben, dass du gegen Fürth einfach so durchmarschierst. Also ich meine, die haben 3-0 gewonnen.
Ja,
also wenn
du
das Ergebnis erzählst, ist alles in Ordnung.
Absolut, oder nicht? Absolut. Ja. Bei meiner Frau würde ich jetzt sagen, du hast recht, Wolf.
Und würdest dann aus dem Raum gehen, ne?
Genau.
Und würdest dann die Augen verdrehen. Ich verdrehe regelmäßig die Augen, wenn mir die Zahlen zugeschoben werden zu der eine Halbzeit mit Kollektion.
Oh, das war ein schönes Schlusswort.
Weil die wahnsinnig gut ankommt und ich ehrlich sagen muss, das hätte ich so nicht erwartet.
Ja, und es gibt
dass das Liebhaberobjekte werden.
Ja.
Aber dass sie so reißenden Absatz finden, das finde ich außergewöhnlich.
Absolut. Und es gibt auch die ersten Bilder, die uns zugespielt wurden, die wir posten werden. Also wer Bock hat, uns die guten Stücke auch zu zeigen an euren Prachtkörpern oder auch ohne eure Prachtkörper.
Ohne Körper.
Ohne Körper. Wie auch immer, schickt uns bei eine Halbzeit mit über Insta oder an einehalbzeitmit@rnd.de gerne weiter Bilder, bestellt weiter bei den Kollegen von NewBev. Wir freuen uns drauf und wir hören.
Ja, und ich steche noch schnell durch, dass die natürlich alles versuchen, die Bestellungen, die reinkommen, noch vor Weihnachten nicht nur zu bearbeiten, sondern auch zu versenden. Es ist halt mehr Druck, mehr Druck drauf, als sie, glaube ich, erwartet haben.
So, Druck haben wir aber alle.
Es ist das Schöne. Druck. Ich fühle überhaupt keinen Druck mehr, verlorter Druck. So, das war eine Halbzeit für diese Woche. Ossi, danke.
Danke dir.
Ich bedanke mich auch im Namen von mir.
Gut gemacht von mir auch.
Gut gemacht. Schon auch gut gemacht von mir. Und ja, schöne Woche, sportlich bleiben. Einen Tag vor Weihnachten. Ist nächste Woche schon Weihnachten?
Nächste Woche sind wir einen Tag vor Heiligabend am Start.
Ja, nächste Woche kommen wir einen Tag vor Heiligabend. Und wir kommen ja auch über die Feiertage zwischen den Jahren.
Wir ziehen durch.
Wir senden durch bis ins neue Jahr. Ha! Sportlich bleiben, alles Gute. Ciao, ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.